Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon, eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse. Platsch mitten rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Donauflaschenpost. Ich bin Stefan Oschwart, Host und Kurator des Fokusthemas der Leipziger Buchmesse 2026, Donau unter Strom und zwischen Welten. Das Fokusthema haben wir in vier Kategorien oder Unterkapitel unterteilt. Um die dritte Kategorie geht es heute, nämlich Wasserlinien und Lebensräume bzw. Lebensträume. Was ist also drin? Es geht um Migration. Es geht um Nomadentum, modernes wie althergebrachtes. Es geht um Minderheiten und um Europäer zweiter Klasse. Und wie immer gibt es natürlich auch viele Buchtipps rund um das Thema Donau. Viel Spaß.
Buchempfehlungen.
An Flüssen, auch an der Donau, siedeln sich Menschen an. Flüsse werden überquert, auf der Flucht, aber auch zur Arbeit. So beschrieben etwa in Didi Drobnas Ostblockherz, die Slowakin lebt heute in Wien. In ihrem autobiografisch geprägten Roman beschreibt sie das Ostblockgefühl, das Gefühl, Europäerin zweiter Klasse zu sein, das Nichtankommen des Vaters in der neuen Gesellschaft in Österreich, auch den sozialen Abstieg. Gerade hat es Lucia Galdikova ins Slowakische übersetzt. In Susanne Gregors Roman Halbe Leben pendelt eine slowakische Krankenschwester über die Donau, und zwar im Zwei-Wochen-Rhythmus, und es geht immer nach Oberösterreich. Der Job in der Slowakei wirft nicht genug ab für eine Alleinerziehende mit zwei Kindern, also verdingt sie sich als Pflegerin in Oberösterreich. Und in dem Maße, wie sie dort die Familie managt, entgleiten ihr ihre eigenen Kinder zu Hause. Es kommt zu einer dramatischen Wendung. Das Buch ist in Wien auch auf die Bühne gebracht worden. Susanne Gregor, die selbst aus der Slowakei stammt, kommt jetzt über ihre Bücher gleichsam zurück, über die Donau in das Land, in dem sie geboren wurde. Das Oszillieren zwischen zwei Ufern kennt sie gut. Sie schreibt über die Europäer zweiter Klasse, die als Dienstleistungsheer dem reichen Westen dienen.
Sie kommen, um Kellner zu sein, um an der Tankstelle zu arbeiten, um zu pflegen. Sie kommen für dienende Rollen. Sie kommen, um als Europäer zweiter Klasse den Europäern erster Klasse zu dienen. Aber was da eigentlich zwischenmenschlich wirklich sich abspielt oder wie sich das wirklich anfühlt, das war das, was mich interessiert hat in diesem Roman.
Die alte Kluft Ost-West, arm-reich, da ist sie. In zwei Welten leben auch die Schwestern Alexandra und Maria Bidian. Ihr rumänischer Vater war Dissident, er starb plötzlich. Um seinen Tod ranken sich aber Fragen, aber auch um sein Leben im Exil mit Frau und eben mit diesen beiden Kindern in Wiesbaden. Die beiden Schwestern haben sich künstlerisch mit der rumänischen Welt des Vaters auseinandergesetzt. Maria Bidian, 2024 in dem Roman Das Pfauengemälde bei Zsolnay erschienen. Ihre Schwester Alexandra in einem Dokumentarfilm, der 2025 vorgestellt wurde, unter anderem auf den rumänischen Kulturtagen in München. Alexandra Bidian lebt in Deutschland und Rumänien. Ich habe mit ihr gesprochen.
Das Interview.
Man sieht in dem Film Kinderaufnahmen beim Singen, wie der Vater euch Rumänisch beibringt, Familienszenen. Dann fahrt ihr nach Rumänien ins Dorf. Was bedeutet für dich, für euch, also für dich und deine Schwester, Rumänien?
Ich glaube, Rumänien bedeutet uns total viel. Und du hast die Kindheitsaufnahmen erwähnt. Und ich glaube, das ist so der Anfangspunkt von allem. Also wir haben hier eine wunderschöne Kindheit verbracht. Wir sind in Deutschland aufgewachsen, aber haben unsere gesamten Sommerferien immer in diesem kleinen Dorf verbracht. Und in der Kindheit war das unser Paradies. Und ich glaube, da kann ich für meine Schwester und für mich sprechen. Gleichzeitig war das ein Ort, der für viele in Deutschland total weit weg ist und war. Also für unsere Freunde, für alle, die uns kannten. Die konnten mit dem Land immer überhaupt nichts anfangen. Dadurch war es auch so eine Art Geheimnis für uns. Heute hat sich das verändert. Ich fahre immer noch jedes Jahr nach Rumänien. Ich bin jetzt gerade auch in Rumänien. Und mittlerweile ist es so eine Art zweite Heimat geworden.
Aber ihr seid ja hingefahren, um etwas zu finden. Was genau wolltest du, was wolltet ihr dort finden in Rumänien?
Mein Vater ist gestorben, als ich 21 Jahre alt war. Das ist zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe mit der Recherche zu dem Film, war das ziemlich genau 10 Jahre her. Und da sind im Laufe dieser 10 Jahren sehr viele Fragen aufgekommen. Es sind die Fragen aufgekommen, wer war eigentlich dieser Mensch, bevor ich geboren wurde? Was für eine Geschichte hat ihn begleitet und letztendlich so sehr geprägt? Und ich glaube, das war eine Frage oder das war die Hauptfrage, der ich nachgehen wollte und weswegen ich mich auf die Reise gemacht habe.
Da ist ja die Rede von einem Mann, einem großen, ernsten Mann, der Oberflächliches gar nicht wollte. Und deine Schwester wird zitiert in dem Film, dass sie da Wut gefühlt hat, dass da nie etwas erklärt wurde. Und schon als Kind habe sie da so eine Schwere und Traurigkeit gefühlt. Woran liegt das? Was glaubst du?
Ich glaube, da stecken ganz viele Aspekte drin. Also zum einen ist es etwas anderes zu gehen, weil man gehen muss. Also mein Vater hat lange versucht, sich in Rumänien was aufzubauen. Er ist 1930 geboren, dann kam nach dem Zweiten Weltkrieg die Kommunisten an die Macht und er hat versucht, sich ein Leben aufzubauen und auch im Land selbst etwas zu verändern, politisch zu verändern. Und er hat über die Jahrzehnte gemerkt, dass er das nicht konnte und hat sich dann irgendwann dafür entschieden zu gehen. Und da war immer dieser Heimatverlust, der ihn sehr, sehr stark begleitet hat. Das war ein Punkt der Schwere. Dann aber auch zu sehen, wie sich Rumänien, sein Land, was ihm unfassbar viel bedeutet hat und was er dann auch aus Deutschland hinaus immer noch weiter versucht hat zu unterstützen, durch Kleidungstransporte, aber auch eben durch sehr viel politische Arbeit, zu sehen, wie auch in dem Land sich nichts verändert hat. Und nach der Revolution, als er dann irgendwann wieder nach Rumänien fahren konnte, zu merken, auch dann war da nicht das Land, was er sich gewünscht hätte, sondern auch dann ist politisch nicht so viel passiert, wie er sich gewünscht hätte. Die alten Kommunisten sind trotzdem an der Macht geblieben. So sagen viele Menschen, also natürlich gab es auf eine Art und Weise eine Demokratie, aber gleichzeitig eben auch die alten Führungseliten, die geblieben sind. Also ich glaube, diese politische Ebene hat sehr viel seiner Schwere ausgemacht.
Seinen Traum von Rumänien, wie würdest du den umschreiben, seinen politischen Traum? Was für ein Rumänien hat er sich gewünscht?
Mein Vater war ein Idealist. Also ich glaube, das, was er sich gewünscht hat, wäre auch nicht möglich gewesen, das in der Gesellschaft wirklich umzusetzen. Gleichzeitig hätte es vielleicht in manchen Bereichen als Idee, wäre die Idee eine Möglichkeit gewesen, um daraus dann wirklich was Politisches wachsen zu lassen. Also ihm waren eine konservative Haltung zu der rumänischen Kultur, also Bauernkultur zum Beispiel, Hinterglasikonen, die es gibt, Keramik, die Natur. Das waren Sachen, die ihm sehr, sehr wichtig waren, ein Miteinander der Menschen, also kein reiner Kapitalismus in dem Sinne. Ich glaube, das waren so Grundpfeiler von dem, was er sich gewünscht hätte. Und was aber schön zu sehen ist im heutigen Rumänien ist, dass es wirklich auch viele Bereiche gibt, wo das umgesetzt wird. Also es gibt Gruppen von Freiwilligen, die alte, befestigte Kirchen wieder aufbauen, mit zu wenig Geld und sehr viel Freiwilligenarbeit. Aber es gibt eben viele Initiativen, die sich auch für sowas einsetzen.
Du hast es schon angesprochen, vor 36 Jahren stürzten die Rumänen ihren Diktator Ceausescu und das ziemlich blutig. Er und seine Frau Elena wurden ja erschossen. Welche Schatten haben die in eurem Leben weit weg, also in Deutschland, hinterlassen?
Also es gab einmal den Bereich, den Schatten, den es auf das Leben meines Vaters und letztendlich meiner Mutter auch hatte, bevor ich geboren wurde. Ich wurde 1991 geboren, das heißt nach der Revolution. Und das war wirklich das alltägliche Leben, also das Gefühl der Verfolgung, auch in Deutschland, auch im Exil. Es gab ja auch andere Menschen, die politisch gearbeitet haben, Journalisten, auf die es Angriffe gab oder Drohungen. Und mein Vater hat sich zum Beispiel nicht getraut, Pakete, die aus Rumänien kamen, alleine zu Hause aufzumachen, sondern ist dafür zur Polizei gegangen, um die in Begleitung aufzumachen. Es gab immer das Gefühl, dass selbst am Telefon jemand mithören könnte, auch in Deutschland. Und mein Vater hatte auch den Eindruck, dass er letztendlich beruflich auch in Deutschland Steine in den Weg gelegt bekommen hat. Und das waren dann letztendlich auch Spuren, die sich auf das Leben meiner Schwester und mich letztendlich ausgebreitet haben, weil ja mein Vater 60 war, als wir auf die Welt kamen und er seinen Weg in Deutschland nie so richtig finden konnte, eben auch durch die Schwierigkeiten, die er durch Ceausescu ja sein Leben lang zu spüren bekommen hat.
Also er hatte ja selbst auch Kontakt mit der Securitate. In dem Film gibt es eine Szene, da blätterst du durch die Akten, also seine Akten. Was hast du da gefunden?
Genau, ich bin zu dem Archiv der Securitate in Bukarest gegangen. Es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis ich die Erlaubnis bekommen habe, die Akten einzusehen und letztendlich dann auch dort zu filmen. Und ich habe eine detaillierte, aber gleichzeitig sehr chaotische Aufstellung seines Lebens gefunden. Ich muss dazu sagen, es waren über 2000 Seiten, die ich gefunden habe, die aber in keiner chronologischen Ordnung sind. Das heißt, Akten, Einträge aus den 70er Jahren wechseln sich ab mit Einträgen aus den späten 40er Jahren, sodass es erstmal schwer war, da einen Überblick zu bekommen. Ich habe eine sehr detaillierte Auflistung seines Lebens in Bukarest gefunden. Dort hat er in Theologie promoviert und wurde mehr als anderthalb Jahre lang tagtäglich beschattet. Also es gibt über diese Zeit in den 60er Jahren wirklich tägliche Protokolle, wann er aufgestanden ist, was geredet wurde, wann er ins Bett gegangen ist. Und das hat mich schon wirklich sehr überrascht, wie detailliert da vorgegangen wurde. Vor allem auch ein Satz ist mir da sehr in Erinnerung geblieben, weil wirklich jedes Protokoll jedes Tages damit beendet wurde, mit dem Satz, den Rest der Nacht war Stille. Das waren so die ersten Akten, die ich gefunden habe. Und dann habe ich auf einem Mikrofilm, das ist auf Glas, und das könnte damit zusammenhängen, dass nach der Revolution eben auch einige Akten verbrannt sind und dann nur einige übrig geblieben sind, auch Anwerbeversuche der Securitate gefunden, die versucht haben, meinen Vater eben als Informanten anzuwerben und ihn so nach Deutschland zu schicken, damit er eben das rumänische Exil in Deutschland beschatten sollte.
Das ist ja ein unerhörter Vorgang sozusagen, auch eine Frage, die dich ja auch im Film sehr umgetrieben hat. Was wäre, wenn Vater ein Securitate-Agent gewesen wäre und in der Diaspora Leute bespitzelt hätte? Das ist ja die Frage, um die es geht, oder?
Ja, also als ich diesen Teil der Akte gefunden habe, das war wirklich ein großer Schock für mich. Ich wusste, dass es Akten gibt, ich wusste auch, dass es wahrscheinlich viel sein wird. Aber ich habe nicht damit gerechnet, wirklich was zu finden, was ja auf eine Art und Weise das Bild, was ich von meinem Vater hatte, in Frage stellen könnte.
Und hast du jetzt mehr Klarheit, wer dein Vater war? Oder ist das eine ungelöste, vielleicht sogar eine unlösbare Frage?
Ich glaube, also was die Akten betrifft und was er getan hat, glaube ich mittlerweile und bin mir auch für mich sehr sicher, dass er eben nicht für die Securitate gearbeitet hat. Die insgesamte Frage, wer mein Vater war, durch den Film zu beantworten, ich glaube schon, dass ich mich angenähert habe. Ich glaube schon, dass ich mehr Dinge verstanden habe, Zusammenhänge verstanden habe. Und das Interessante, wenn man sich mit der Vergangenheit und mit der Vergangenheit der eigenen Eltern beschäftigt, ist natürlich auch das, was bei einem selbst ankommt. Also das, was man selber spürt durch die Schwere der Eltern zum Beispiel oder durch diese Zerrissenheit. Und ich glaube, durch die Suche habe ich es auch geschafft, mich Rumänien und damit irgendwie auch meine eigene Zerrissenheit mehr anzunähern.
Mhm. Es gibt ja sehr viel sehr persönliches Material. Du drehst ja viele Filme, auch im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks zum Beispiel, bist viel unterwegs in der Welt. Was ist der Unterschied, wenn du, sagen wir mal, wildfremde Leute porträtierst oder eben jetzt so etwas, einen Menschen, der sehr, sehr nah ist oder war? Ist da ein Unterschied oder macht es das schwieriger?
Jein. Also der Film hat in dem Sinne ja keinen rein journalistisch-dokumentarischen Ansatz, sondern es ist ein Dokumentarfilm. Das heißt, anders als andere Filme, die ich sonst mache, lebt er ja auch durch die Subjektivität. Das heißt, ich habe da nicht den Anspruch, einen Pro-Kontra-Ansatz, wie es zum Beispiel in einigen politischen Dokumentationen der Fall ist, auf meinen Vater anzulegen, sondern es ist die gesamte Zeit während des Filmes klar, dass es eben mein Vater ist und ich die Person bin, die die Geschichte erzählt. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. gleichzeitig habe ich immer wieder damit gehadert, also mich auf eine Art und Weise als Protagonistin eines Filmes zu nehmen, aber habe eben auch festgestellt bei den Filmen, die ich davor gemacht habe, dass Filme immer dadurch leben, dass Menschen Türen aufmachen, dass sie bereit sind, Geschichten zu erzählen und dass es eben anders nicht gehen würde. Und dabei ist mir dann klar geworden, dass ich eben diese Geschichte, die mich begleitet und die Geschichte meines Vaters auch erzählen möchte. Ein Unterschied ist natürlich aber auch, dass ich selbst entscheiden kann, letztendlich, was ich einnehme in dem Film und was nicht.
Der Film wurde jetzt schon öfter gezeigt, auch vor rumänischem Publikum. Wie wird er aufgenommen?
Es gab einen Unterschied in der Aufnahme zwischen deutschem und rumänischem Publikum. Bei dem rumänischen Publikum hat es sehr zum Dialog über eigene Erfahrungen geführt, was mich sehr gefreut hat. Ich war aufgeregter vor der Vorführung vor dem rumänischen Publikum und vor kritischen Fragen und habe festgestellt, dass es eben auch zum Gespräch in Familie angeregt hat. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern der Kommunismus als generationsübergreifendes Thema thematisiert wird in Familien. Und darum ging es ganz, ganz viel.
Vielen Dank, Alexandra Bidjan, über die langen Schatten des Ceausescu-Regimes. Schon lange kein Frühling, mein Vater, Rumänien und ich, so heißt ihr Film. Danke dir.
Danke auch.
Buchempfehlung.
Wir bleiben in Rumänien und zwar im Delta. Dort finden zwei Liebende zusammen im Roman Wir waren Kometen von Daniel Gräfe. Es geht um eine deutsch-rumänische Liebesgeschichte, in die sich die Securitate-Vergangenheit ihres Vaters einschleicht und an der die Liebe zu zerbrechen droht. Aber das kann ich schon spoilern. Es gibt ein Happy End und zwar im Donaudelta.
Nächste Donau-Veranstaltung.
Donaubühne Halle 4. Das Donaudelta in Rumänien ist auch Lebensraum vieler Tiere, eines der größten zusammenhängenden Schilfgebiete in Europa. Über die Naturschönheiten und das, was sie bedroht, werde ich mit dem Naturfotografen Dr. Christoph Robila auf der Donaubühne sprechen in Halle 4 und zwar am Sonntag, den 22. März. Die Donau von der Quelle bei Donaueschingen bis zur Mündung ins Schwarze Meer hat der Augsburger Comiczeichner Christian Schmiedbauer bereist und der hat daraus eine Graphic Novel gemacht. Menschen am Fluss heißt sie, Tagebuch meiner Donaureise. Auch er wird auf der Donaubühne zu erleben sein und zwar am Sonntagvormittag um 10:30. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack hier jetzt im Interview mit ihm.
Das Interview.
Eine Donaureise von der Quelle bis zur Mündung. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Das ist ja jetzt schon eine Weile her, wo ich diese Reise gemacht habe. Das Ganze war im Jahr 2000. Und das war am Ende meines Studiums. Ich habe Grafikdesign in Augsburg studiert und unser Professor hat uns dann ans Herz gelegt, wir sollten eine Sache machen, wo unser Herz dranhängt. Und als Landei von Niederbayern hing mein Herz an diesem Stück unausgebaute Donau in Deutschland, das letzte Stück zwischen Straubing und Bischofen. Und da gibt es so Naturauen, wie sie in Deutschland eigentlich sonst nirgendwo mehr zu finden sind. So ganz urwüchsiger Wald. Und da haben wir Jugendliche auch ein geheimes Versteck auf einer Insel, der sogenannte Muschelstrand. Die Insel ist mittlerweile vom Bund Naturschutz gekauft worden. Und ich dachte mir, mein Herz hängt an der Donau. Ich fand es schon immer spannend, mich mit den Leuten zu unterhalten, mit anderen Menschen, was die von der Donau halten oder was die zur Donau zu sagen haben. Und irgendwie fand ich das dann spannend, rauszufinden, nicht bloß in Niederbayern, sondern mich hat dann interessiert, wie denken Menschen am gleichen Strom, aber anderswo? Und dann dachte ich mir, okay, ich habe die Chance, ich kann was machen, ich kann reisen, ich habe Fotografie als Schwerpunkt gehabt, ich will eine Fotoausstellung machen und habe den kühnen Plan gefasst, mal loszustarten an der Quelle und wenn es gut läuft, wollte ich dann bis zum Delta kommen. Und das war eigentlich der Impuls, dass ich eine Abschlussarbeit in Fotografie in meinem Studium in Augsburg an der Hochschule machen wollte.
Ich habe ja mal drin geblättert und da habe ich was gefunden zu deinem Großvater. Also du hast ja noch eine andere Beziehung zur Donau als jetzt die Naturbeziehung, die Kindheitserinnerung, oder?
Ja, also über die Auseinandersetzung im Fluss ist es dann mehr oder weniger auch mit dazugekommen. Also ich habe verschiedene Punkte gesucht in mir selber, die mich faszinieren und mich mit dem Fluss verbinden. Und dann ist mir eingefallen, dass ich einen Großvater habe, der aus dem ehemaligen Jugoslawien flüchten musste, weil er Deutscher war. Das ist eine längere Geschichte. Und der ist dann über Umwege dann nach Niederbayern gekommen, hat da Familie gegründet. Es wurde schon geredet, ja, das ist Gericht aus Jugoslawien, das dann nachgekocht wird. Und der Opa hat verschiedene Eigenheiten gehabt. Aber irgendwie wurde daheim nicht so viel drüber gesprochen. Und im Nachhinein ist mir das dann so ein bisschen vorgekommen, ja, das war der Flüchtling, der aus Jugoslawien flüchten musste. Und mein Großvater hatte wohl das Pech, dass er mit 18 Jahren gerade seinen Militärdienst im Königreich Jugoslawien gemacht hat, im Vielvölkerstaat. Und wenn man Volksdeutscher war damals, ist man automatisch in die Waffen-SS gekommen. Das wurde dann so überführt und dann war er bei der SS und dann... Wenn man da ein bisschen nachforscht, dann kriegt man mit, dass die Nazis sehr viele schlimme Verbrechen in Jugoslawien begangen haben. Und die mussten dann auch nicht umsonst fliehen, als Tito, sprich die Kommunisten und die Partisanen, dann ans Ruder kamen. Und so ist mein Großvater dann auch geflüchtet, ist dann in ein amerikanisches Kriegsgefangenenlager gekommen als SS-Mann und ist dann irgendwann, Gott sei Dank, aus dieser Kriegsgefangenschaft zurückgekommen und dann wiederum an der Donau in Niederbayern gelandet. Und das ist so eine Verbindung als Deutscher an der Donau mit donauschwäbischen Wurzeln, ist dieser Fluss dann irgendwie in seiner Doppeldeutigkeit auch interessant. Also einerseits ein Naturwunder, andererseits verbindet es uns irgendwie geografisch mit anderen Völkern und geschichtlich ist es auch ein Band, das mich da irgendwie mit Jugoslawien verbindet. Oder mittlerweile mit Serbien und Kroatien und den Nachfolgestaaten, die von Jugoslawien übrig geblieben sind.
Im Comic ist ja die Rede von einem Donaugefühl, auch von Donauzauber. Wie würdest du das für dich beschreiben? Was macht den Donauzauber oder was macht auch dieses Donaugefühl aus? Du hast ja eben gesagt, es ist durchaus ambivalent.
Also der Donauzauber, das ist für mich tatsächlich ein romantisches Naturgefühl. Wenn ich an der Donau sitze und bestenfalls im Sommer mit Freunden am Lagerfeuer, dann spüre ich die Naturgewalten und das in einer Intensität, die ich ganz selten in der Natur erleben kann. Da sitzt man am Wasser, am Element Wasser, auf der Erde und hat Feuer vor sich. Und wenn man dann in den Himmel schaut, spürt man die Luft über sich oder man spürt den Wind, der einen durch die Haare fährt. Und das ist also, da hast du so ziemlich alles, was schön ist in der Natur, auf einen Fleck. Und das spüre ich zwar auch, wenn ich hier in Augsburg am Lech sitze oder wenn ich an der Elbe im Sandsteingebirge sitze am Fluss, aber nachdem die Donau der Fluss ist, der mich von Kindestagen auf geprägt hat und auch europäische Geschichte hat und so mächtig ist und so groß und so geschichtsträchtig, habe ich den Zauber der Donau, spüre ich am allerstärksten, wenn ich da mein Lagerfeuer entzünde.
Menschen am Fluss, der Titel. Du bist ja einigen Menschen an der Donau begegnet. Was würdest du sagen, was sind so die nachhaltigsten Begegnungen und wenn du es unter eine Überschrift setzen würdest, was macht diese Begegnung aus?
Also ich genieße es grundsätzlich immer, wenn ich ins Gespräch komme mit Leuten am Fluss. Und in meinem Buch thematisiere ich die Personen, die ich bei dieser, ich sage jetzt mal, Reise zu mir selbst, das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, die, denen ich da begegnet bin. Und da sind drei Menschen besonders, die haben einen sehr starken, besonders gepackt haben oder entflammt haben. Das erste war ein niederbayerischer Fährmann in Eining. Das ist bei Neustadt an der Donau, unweit von Ringsburg. Das war ein sehr offener Mensch und der hat eine Kapitänsmütze aufgehabt und wir haben einen Biergarten Bier zusammen getrunken und dann hat er sehr viel erzählt und hat dann über Sterben geredet irgendwann. Aber mit einer Heiterkeit und mit einer Lockerheit, die ich irgendwie bewundernswert fand und dem sein Satz, du kannst nichts mitnehmen, du musst alles da lassen. Das war schon mal so der Einstieg. Er hat so viel auf der Seite, dass sie ihn hinablassen können unter die Erde, damit sich seine Kinder später nicht streiten müssen. Und der hat dann dabei geraucht und gelacht. Und im Nachhinein wollte ich ihm dann die Fotos, wollte ich ihm schicken. Und dann hat seine Frau gesagt, der ist leider verstorben. Im Nachhinein habe ich dann erst verstanden, dass sein Tod eigentlich knapp bevorsteht.
Fährmann und Tod, der Übergang zum anderen Ufer, das ist ja ein uraltes Motiv eigentlich. Ja. Das ist einer gewesen, der dir besonders hängen geblieben ist. Wer sind die anderen zwei? Café Havelka, hier Wien ist mir hängen geblieben, die alte Frau Havelka. Ich glaube, mittlerweile ist sie auch verstorben.
Die Frau Havelka, das war eine ganz starke, tolle Persönlichkeit, die ihr Café unter der größten Prämisse geführt hat, nämlich, dass sich die Gäste wohlfühlen und dass es gute Zutaten geben muss und dass die Herrschaften rauchen dürfen und dass die KünstlerInnen sich da wohlfühlen. Und das war auf alle Fälle ein kurzer Aufenthalt im traditionsreichen Kulturcafé. Und ich habe dann auch zuschauen dürfen, wie ein echter Einspänner gekocht wird in der Kaffeekuchel hinterm Ausschank, weil da war es ruhig und der Rest vom Café, da hat es bloß so gewurlt vor Gästen und vor tollen Gesprächen und eine Rauchschwade war da drin, da war das Rauchverbot noch nicht und da durfte beim Einspänner philosophiert werden, wie die Frau Habeck also schön das zusammengefasst hat.
Aber dir sind auch ein bisschen schräge Sachen widerfahren, ne, auf deiner Reise.
Ja, also wir waren da mit dem Ford Transit von meiner damaligen Freundin unterwegs. Ein Kumpel war dabei und wir haben eine günstige Unterkunft gesucht in Bratislava in der Slowakei. Das ist Hotel Sport und da sind wir dann hin. Und das war schon seltsam, als wir dann gefragt wurden bei der Rezeption, ja, für wie lange wollt ihr euer Zimmer? Für eine Stunde oder einen Tag? Und dann waren da leicht bekleidete Damen am Flur und dann sind wir also in einem Bordell gelandet aus Versehen und die Matratzen waren ganz siffig und eklig und dann haben wir gedacht, okay, jetzt gehen wir duschen in der Gemeinschaftsdusche und die Dusche, die war alles andere als schön, das war eklig, die war mit Fäkalien beschmiert. Wahrscheinlich habe ich mir dann da die Ruhe eingefangen und ein, zwei Tage später hat sich das dann gerecht. Es hat tatsächlich 3 Wochen gedauert, bis ich da wieder einigermaßen fit war. Und der andere Reinfall, den ich gehabt habe, war tatsächlich, dass ich in Rumänien in den Knast gekommen bin. Bin da verhaftet worden. Das war dann Corabia, eine Stadt so in Rumänien. Der Zug hatte Verspätungen, ich bin dann mitten in der Nacht ankommen. Und dann hat sich herausgestellt, da gab es kein Hotel. Und Halbstarke haben mich dann beobachtet mit meiner Kameraausrüstung und meinem Rucksack. Und die haben sich mit dem Messer den Dreck aus den Fingernägeln rausgeratzt. Und dann bin ich geflohen und die haben mich dann tatsächlich verfolgt. Und dann habe ich das Rennen angefangen mit meiner Ausrüstung, mit dem Rucksack. Dann bin ich immer schneller geworden und ich brauchte ein Versteck. Und irgendwie im Affekt sah ich dann ein Schild, da stand drauf, Attenzione, Grenzgebiet, da darfst du nicht rein. Wenn mich die da jetzt nicht finden, dann bin ich da vielleicht sicher. Und habe da gebivakt am Donauufer unter Sternenhimmel. Und als ich in der Früh aufgewacht bin, Sonnenaufgang über der Donau, mächtige, breite Donau in Rumänien, dann kam noch ein Schiff auf mich zu und dann dachte ich mir, das ist ja ein tolles Fotomotiv und habe da ordentlich Fotos gemacht von diesem tollen Sonnenaufgang. Und das Blöde war aber, dass das dann die Grenzpolizei war. Dann haben die mich einkassiert, haben mir meine Ausrüstung abgenommen und dann war ich wirklich in einem üblen Knastloch. Und dann dachte ich mir zum zweiten Mal bei meiner Reise, irgendwie läuft es nicht so richtig. Und nachhinein haben mir dann befreundete rumänische Leute erzählt, die Polizisten in den Dörfern, die sind relativ arm und die haben dann vielleicht eine Chance gesehen, das Familienkonto aufzubessern. Und dann ist mir Gott sei Dank der Geistesblitz gekommen, dass ich die deutsche Botschaft verlangen soll. I want to see the deutsche Botschaft. Und dann hat der geflucht und hat dann wie im Wildwestfilm dann gesagt, der muss die Stadt um 12 Uhr mittags mit dem Bus verlassen. Und dann haben mich seine Lakaien zur Bushaltestelle gebracht und da musste ich dann warten, bis der Bus kommt. Und die haben dann auch wirklich kontrolliert, dass ich dann einsteige als Desperado in der rumänischen Pampa und bin dann, ohne das zu wollen, musste ich dann von der Donau wegfahren. Und in dem Moment, wo ich mich dann von der Donau entfernt habe, habe ich schon wieder gemerkt, das will ich gar nicht. Ich will ja wieder zurück zur Donau. Und dann habe ich ja gewusst, okay, ich muss meine Reise fortsetzen. Jetzt bin ich schon in Rumänien, jetzt packe ich es ins Donaudelta.
Abschließend, das heißt ja immer, man steigt nie in den gleichen Fluss. Wenn du so vorher, okay, nachher vergleichst, was würdest du sagen, wie hat dich diese Donaureise verändert?
Als ich dann letztendlich das Schwarze Meer gesehen habe und hatte ich dann mein Ziel erreicht und dann habe ich schon Freudentränen vergossen, weil ich dieses Mammutprojekt dann gestemmt hatte. Und ich habe mein Ziel, das Ende meines Flusses, erreicht. Ich bin den ganzen Donaulauf dann abgereist, von der Quelle bis zur Mündung. Das war ein tolles Gefühl. Aber ich fühlte mich dann auch schon erschöpft, von der Ruhe ausgelaugt und von Gefängnisaufenthalten und Widrigkeiten, die man halt so hat, wenn man als Rucksackreisender alleine unterwegs ist. Das war dann wirklich ein ambivalentes Gefühl. Du hast was erlebt, du hast dich weiterentwickelt und wenn du dann den Fluss betrachtest, dann hat der viel mehr Facetten wie vor der Reise und in seiner Gleichzeitigkeit ist das unglaublich spannend, wenn du weißt, du bist am gleichen Wasser und es spielen sich gleichzeitig unzählige, spannende, schöne, magische, vielleicht auch böse Geschichten ab und das macht das Ganze dann umso faszinierender.
Der Augsburger Comiczeichner Christian Schmiedbauer über seine Graphic Novel Menschen am Fluss, Tagebuch meiner Donaureise.
Buchempfehlungen.
Inseln spielen wie in jedem Fluss auch eine Rolle in der Donau. Die Wiener Donauinsel etwa wurde einst künstlich geschaffen, um die Großstadt vor Hochwasser zu schützen, gleichsam als Barriere. Die Donauinsel Belene in Bulgarien, ausführlich von Dimitri Dinev in seinem Roman Zeit der Mutigen beschrieben, war ein kommunistischer Gulag, in dem tausende Insassen gequält wurden, geplagt von Mücken und sadistischen Wärtern. Die Donau ist für ihn nasses Grab, aber auch große Trösterin. Dimitri Dinev wird am Donnerstag, den 19. März, auf der Eröffnungsveranstaltung auf der Donaubühne zu Gast sein. Eine Insel spielt auch eine Rolle in Theresia Tögelhofers Debütroman Tatendrang. Dort geht es um ein kniffliges Projekt für junge Adepten der EU-Außendiplomatie. Ihr Thema heißt Aussöhnung, denn die Donau ist hier Grenzfluss. Ein witziger, nachdenklicher Roman über EU-Bürokratie und Normen. Auf genau dieser Insel in der Donau war auch Reporter Martin Zingel, als er zu Fuß von Wien nach Istanbul lief, insgesamt 2400 Kilometer. Dort auf dieser Insel ist ein libertäres Utopia entstanden, ein Fake-Staat mit Kryptowährung. Er heißt Lieberland. Martin Zingel beschreibt Lieberland in seinem Buch Das ist kein Spaziergang und das sagt er darüber.
Das ist in Wahrheit ein weißer Fleck auf der Landkarte, entstanden durch die Zerspaltung Jugoslawiens. Eine Insel, die heißt Gornja Siga, die zwischen Kroatien und Serbien liegt und de facto niemands Land ist, die niemand beansprucht. Bis ein tschechischer Politiker daherkam, Vít Jedlička, der sich eingebildet hat, wenn es niemand beansprucht, dann nehme ich es mir und hat sich zum Präsidenten von Lieberland erklärt. Es ist einfach nur eine Sandbank mit Mücken, die, wenn die Donau Hochwasser führt, unter Wasser steht. Und dort wollen sie so eine Art steuerfreies Singapur in einer Hightech-Variante umsetzen. Die vergeben dort Staatsbürgerschaften, die kann man sich sozusagen kaufen, wenn man in die Staatskasse Geld einbezahlt, die wiederum Vít Jedlička gehört.
Martin Zingel wird am Donnerstag, den 19. März, auf der Donaubühne in Halle 4 zu Gast sein. Auch Maria Lena, Wiener Autorin, erzählt in ihrem Sammelband von Menschen an der Donau und dann
ins Schwarze Meer heißt der Band. Er ist bei Danube Books erschienen. Dort geht es auch um eine verschwundene Insel, Ada Kali am Eisernen Tor.
Ja, Ada Kali, allein der Name klingt schon so sehnsüchtig. Und diese Insel, so wie ich sage, die Geschichten finden mich, ist mir auf eine ganz schöne Art begegnet. Ich glaube, es war 2020, wo es eine Ausstellung zur Donau gab. Und da kam ich in einem Raum vorbei, in dem war so ein flackernder alter Schwarz-Weiß-Film, unterlegt mit deutschem Text. Die Sprache konnte ich nicht gleich identifizieren. Es war letztlich Rumänisch. Ja? Und da habe ich Ahmed Engur kennengelernt, der auf der Insel Ada Kali mit seiner Frau Mioara gelebt hat. Und dann war mir klar, nach 5 Minuten, diese Geschichte möchte ich erzählen. Und dann sind viele, viele Jahre vergangen und ich habe dann sogar Ahmed Engür, ich hatte das große Glück oder habe das große Glück, mit seiner Frau und ihm in einem persönlichen Austausch zu stehen, wirklich auch Fragen stellen zu können, Antworten zu bekommen. Und das Besondere an der Geschichte ist vielleicht, die verlorene Heimat ist ja ein Thema insgesamt. Wenn die Heimat jetzt aber auch physisch verloren geht. Es kann ja sein, dass wir in unser Land nicht mehr fahren können, aus welchen politischen oder welchen Gründen auch immer. Es kann aber sein, dass sie nicht mehr physisch existiert. Und das ist bei Ada Kali der Fall. Und dann ist das große Thema, wie stricken wir daraus ein Narrativ, das uns durchs Leben trägt, das unsere Vergangenheit weiterführt in unser Jetzt und in eine Zukunft, die wir unseren Kindern erzählen können. Und das ist das große Thema bei der Geschichte über Ada Kali. Es ist faszinierend, wenn du im Internet oder auf Facebook ein bisschen forschst, kannst du auf eine Seite kommen, die heißt das alte Ada Kali. Wenn du lang genug auf der Seite bist, hast du den Eindruck, Ada Kali, er steht vor dir dreidimensional. Du weißt, welches Haus hinter dem Haus ist. Das ist das Haus von der Tante so und so, weil du hast das schon oft gesehen. Also das heißt, so entsteht Heimat auf eine Art, ja, beschworen, weitergetragen. Das hat mich sehr fasziniert.
Und es gibt ja noch eine Erzählung, warum Ada Kali verschwinden musste. Diese Insel musste ja in Anführungsstrichen dem Fortschritt weichen.
Ja, richtig, ne? So
es gibt die Modernitätserzählung.
So ist es. Das ist übrigens dasselbe, da brauchen wir jetzt gar nicht so weit schauen. In Südtirol am Reschensee hast du, wenn du das Bild vielleicht kennst, so ein ikonisches Bild, ein See und aus dem ragt ein Kirchturm hervor. Darunter liegt Grauen. Ja? Bei Ada Kali ist der Unterschied, das liegt 40 Meter unter dem Wasser, da siehst du nichts mehr. Aber der Grund war der gleiche, wie du es sagst, dem Fortschritt weichen. Es ging einfach darum, dass man gesagt hat, ja, also was ist uns jetzt wichtiger? So ein nettes kleines Insel da, das ist ja hat musealen Charakter. Man darf nicht vergessen, das war bekannt in der ganzen Welt. Vico Toriani ist dorthin gereist, gibt einen YouTube-Film, wo man ihn dort sieht und so. Ne? Also das war schon bekannt und es hatte auch eine gewisse Verwertung, aber der Strom war wichtiger.
Auf meinen eigenen Reisen im Donauraum habe ich als Reporter immer wieder Roma getroffen, ob Musiker, Bürgermeister, Aktivisten, Journalisten, Intellektuelle, aber eben auch sehr viele sehr arme Leute, wie diese Musiker zum Beispiel in Wien Favoriten. Die Minderheit der Roma und auch Sinti ist gar nicht so klein. Schätzungsweise 12 Millionen leben in ganz Europa, weitaus die meisten, gut 80% im Donauraum. Und auch dies gehört zur Wahrheit dazu, die meisten leben in Armut. Ihre Diskriminierung hat eine traurige Tradition. In den Donaufürstentümern Moldau und Walachei etwa wurden Roma jahrhundertelang als Sklaven gehalten. Podaimos, zu Deutsch das Verschlingen, so nennen Romnia und Sintize den Völkermord während der NS-Zeit selbst. Bis zu 500.000 Sinti und Roma wurden damals in den Konzentrationslagern getötet. Die Nazis sterilisierten und töteten Angehörige der Minderheit. Erst 1982 erkannte Bundeskanzler Helmut Schmidt die Taten als Völkermord an. Die Diskriminierung hält an. In der Slowakei wurden bis in die jüngste Zeit tausende Roma zwangssterilisiert. Erst 2021 entschuldigte sich die Regierung in Bratislava für die Übergriffe des Staates. In Ungarn starben ein halbes Dutzend Roma 2008, 2009, als eine Todesschwadron gezielt auf die Jagd ging. Dutzende Roma wurden verletzt, traumatisiert sowieso. Die vier Täter wurden erst 10 Jahre später zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.
Nächste Donau-Veranstaltung. Donaubühne, Halle 4.
Madeleine Potter ist eine Calderasch aus Rumänien. Sie lehrt in Großbritannien Literatur. Gruselstories sind ihr wissenschaftliches Steckenpferd. Sie hat nun eine weltumspannende Geschichte über die Roma geschrieben. Sie schreibt über Diskriminierungserfahrungen, auch eigene, aber eben auch eine bunte Gemeinschaft, die überall in der Welt verstreut lebt. Hier ein Auszug aus der britischen Originalausgabe. Hier erzählt sie über ihr früheres Leben und wie sie zur Literatur kam.
3 generations back, on my father's side, my ancestors were nomads.
Meine Vorfahren waren vor 3 Generationen noch Nomaden, erzählt Madeleine Potter. Aber als ich 1989 in Rumänien geboren wurde, war die Tradition dort komplett ausgelöscht. Meine direkte Familie hatte keine eigene Erfahrung mehr damit. In den grauen sozialistischen Wohnblöcken gab es keine Erfahrung mehr mit den weiten Feldern unserer Reisegeschichte.
From a very young age, I was drawn to the world of fiction.
Schon als kleines Kind war ich hingezogen zu der Welt der Fiktion. Mein Großvater holte mich jeden Tag aus dem Kindergarten ab und erzählte mir unterwegs Geschichten. Zu Hause habe ich viel Zeit mit Lesen und Tagträumen von Reisen in fremde Länder verbracht. Von Tom Sawyers Mississippi-Delta bis zu Alices Wunderland von Lewis Carroll. Wir, die Roma-Kinder, träumten von Reisen, ohne uns bewusst zu sein, dass wir selbst vor nicht allzu langer Zeit Nomaden waren.
I wasn't your typical reader, a bookworm hidden away in a magical world of their own.
Ich glaube, sagt Madeleine Potter über sich selbst, ich war kein typischer Bücherwurm, der zurückgezogen in seiner eigenen Welt lebte. Das Bücherlesen war nur der erste Schritt zum Geschichtenerzählen, was ich wirklich liebte. Ich erzählte die Geschichten den anderen Roma-Kindern, während wir erhitzt vom Herumlaufen in der glühenden Hitze Wasser tranken. Damals wusste ich noch nicht, dass Lesen und Geschichtenerzählen etwas mit Beziehungen knüpfen, mit Gemeinschaft zu tun hatten.
About coming together as a community. When I became a scholar of literature, I discovered a new world of reading.
Als ich Literatur studierte, entdeckte ich eine neue Welt des Lesens, wo sich Menschen von der Gemeinschaft zurückzogen, um alleine in Stille zu lesen, wo Bücher als wertvolle Objekte betrachtet wurden, die man besaß, aber nicht teilte.
I realized that I could never fit into that world.
Ich merkte, dass ich da nie hineinpassen würde. Ich befasste mich mit mündlicher Erzähltradition. Ich liebte es, gemeinsam mit anderen zu lesen, zu lachen, zu weinen, sich zu erschrecken vor den Horrorgeschichten. Heute weiß ich, das war die Roma-Art, die in mir überlebt hatte, wenn Stille und Scham die Roma-Kultur umhüllte.
At a time when silence and shame enveloped everything related to Romani culture.
Madeleine Potter wird mit mir zusammen auf der Donaubühne über die Roma sprechen und ein Fenster zur faszinierenden Kultur dieser großen Minderheit öffnen. Am Samstag, den 21. März, spreche ich am Nachmittag mit ihr auf der Donaubühne. Migration, Minderheiten, Lebensträume, Lebensräume. Davon erzählen die Wasserlinien der Donau auch. Márton Méhes ist Direktor des Collegium Hungaricum in Wien. Er verantwortet die Donau-Lounge auf der Buch Wien, organisiert dort Jahr für Jahr Begegnungen mit Autoren und Autorinnen aus dem Donauraum.
Das Interview.
Dieses Jahrhundert halt nach in diesem Donauraum und das gilt es natürlich auch immer wieder aufzuarbeiten. Leidenschaft plus Apokalypse ist gleich Donauraum, weil in diesen Romanen und Gedichten und der gesamten Literatur, egal aus welchem Land, finde ich, dass diese beiden Komponenten doch immer wieder eine Rolle spielen.
Und natürlich ist es eine Vielvölkerregion, durch Migrationsbewegungen erzwungene oder auch freiwillige. Die Donau trennte einst Ost und West, war Teil des Eisernen Vorhangs noch bis 89. Bratislava zum Beispiel, kamen Leute dort ums Leben, die flüchten wollten über die Donau. Also ist die Donau nicht nur ein verbindendes Band, sondern auch noch etwas Trennendes? Ist das eigentlich bis heute geblieben?
Das ist tatsächlich immer wieder auch die Frage gewesen, nicht? Also was ist das Trennende, was ist das Verbindende? Also es ist natürlich erstaunlich, wenn man sich das gerade schon mehrfach zitierte 20. Jahrhundert anschaut, dass wir uns gegenseitig noch nicht komplett zerstört und umgebracht haben. Aber im Gegenteil, also heute leben wir doch in einer gemeinsamen EU und gerade erst wurde zum Beispiel auch die Grenzkontrolle zu Rumänien und Bulgarien abgeschafft. Hat lange gedauert, aber wir haben es geschafft und dadurch werden möglicherweise auch ein bisschen Wunden geheilt, die vor 100, 120 Jahren entstanden sind. Bei dieser Grenze ist wieder frei passierbar, hin und her.
Gleichzeitig erleben wir einen Wettkampf der Systeme, den gab es früher zwischen Ost und West. Jetzt haben wir einen neuen Wettkampf der Systeme, wenn man so will. Also Ruski Mir versus in Anführungsstrichen der Westen. Dann gibt es Länder wie Ungarn, die sich irgendwo dazwischen positionieren, auch politisch experimentieren. Also wo stehen wir da?
Ich glaube, da ist das Wichtigste, dass wir den Faden nicht verlieren und einander nicht verlieren im Dialog. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber genau deshalb muss man auch diese Plattformen schaffen, weil ich denke, dass mittlerweile auch in vielen Bereichen tatsächlich gar kein Dialog mehr stattfindet. Und das ist das Schlimmste. Also, dass man nicht einer Meinung ist, dass es verschiedene Ansätze gibt, das kann man und muss man wahrscheinlich auch akzeptieren. Aber dass man sich gegenseitig irgendwie komplett ohne Verständnis lässt, das kann man nicht akzeptieren.
Die Donauregion ist ja ein Experimentierfeld, politisch wie literarisch. Da ist ständiger Wandel eigentlich das Programm. Grenzen verändern sich, Reiche kommen und gehen. Also da ist sehr viel in Bewegung. Die Menschen müssen sehr viel aushalten und sich auch ständig auf neue Situationen einstellen. Was kann der Westen, sage ich mal, aber vielleicht auch der Osten, wenn man das so nennen will, von dieser Region lernen?
Oh, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, weil ich glaube, von außen her betrachtet und vielleicht für jene, die diesen Raum weniger kennen und vielleicht mehr von Problemen hören und Konflikten, würden nicht glauben, wie viel Humor beispielsweise in dieser Region auch zu finden ist. Dass die Menschen hier sehr reflektierend sind und sich selbst auch sehr kritisch, selbstreflektierend und auch mit Humor betrachten können. Und ich glaube, das ist schon sehr verbindend auch in diesen Ländern. Und das beginnt tatsächlich in Österreich, würde ich sagen. Und dieses humoristische, sarkastische zieht sich bis nach Bulgarien, Rumänien und die Ukraine. Das ist eine gemeinsame Ebene, wo man sich tatsächlich auch ganz gut verständigen kann.
Und Humor ist ja die beste Waffe gegen Diktatoren, oder?
Das ist eine sehr starke Waffe und es ist natürlich auch unheimlich wichtig für die Literatur dann wiederum.
Dankeschön.
Danke.
Apropos Humor, den gibt es auch in Leipzig auf der Donaubühne reichlich, schon zur Eröffnung mit Dimitri Dinev versprochen, dem österreichischen Buchpreisträger 2025. Sein Roman Zeit der Mutigen ist eine tragikomische Auseinandersetzung mit einem europäischen Jahrhundert voller Gewalt, Umwälzungen, Trennungen, Wiedervereinigungen, Europa unter Strom also, aber versprochen, das Lachen kommt hier nicht zu kurz. Auch Martin Zingel erzählt mit viel Humor von seiner 2400 Kilometer langen Wanderung zu Fuß von Wien bis Istanbul, auch an der Donau entlang, trotz Blasen an den Füßen, Straßenhunden und anderen Widrigkeiten. Der postsowjetische Alltag der Moldauer ist eigentlich gar nicht lustig. Die Russen greifen nach der kleinen Republik in Nachbarschaft der Ukraine. Die Mehrheit der Moldauer strebt aber in Richtung EU. Eine Zerreißprobe also. Das Leben nur auszuhalten mit Fantasie und Überzeichnung. Julian Czokan führt es ad absurdum. Ein ganz großer Lesespaß. Und der in der Schweiz lebende Bestsellerautor Katalin Dorian Florescu lässt einen ehemaligen Gulag-Insassen Rache nehmen an seinem früheren Peiniger. Und das auf groteske Art und Weise. All die jetzt genannten sind auf der Donaubühne in Halle 4. Das Programm ist jetzt online. Einfach Donaubühne eingeben und das Schönste heraussuchen. Im Programm auch zu finden, migrantische Lebensträume, erfüllte wie zerschellte. Die beschreibt die Bulgarin Donka Dimova, die in Bremen als Sozialarbeiterin lebt. Sie nimmt sich die migrantischen Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Weser vor und gibt denen eine Stimme, die keine haben. Ihre Texte sind rhythmisch wie ein Rap. Kein Wunder, sie kommt aus der Poetry-Slam-Szene. Hier ein Beispiel. Schau an, als wäre dies ein Puzzlehaus, zerstückelt und zusammengeklebt vom vielen Kommen und Gehen, vom Kurzverweilen und lang Ausharren, Rastlosigkeit geschmiert an der Fassade, zerrissene Plakate, Anzeigen für gesucht und nicht gefunden, blinkende Leuchttafel, open closed, open closed, open closed. Das war ein Ausschnitt aus Donka Dimovas Buch, auch sie am Samstag auf der Donaubühne dann in Leipzig zu erleben. In der nächsten Donauflaschenpost geht es darum, wie sich die Geschichte als Sediment bis heute in der Literatur des Donauraums absetzt, aber auch wie Kultur und Literatur zum Akt des Widerstandes werden. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe der Donauflaschenpost. Ich bin Stefan Oschwart, Host und Kurator des Donauprogramms der Leipziger Buchmesse 2026. Donau unter Strom und zwischen Welten. Ciao.
Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse.